SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute hören Sie die 18. von 30 Folgen des Romans Empusion, eine naturunheilkundliche Schauergeschichte von Olga Tokarczuk. Er ist verwirrt, Mieczysław Wojnicz, überfordert von der sexualisierten Atmosphäre in Görbersdorf, die dauernden Gespräche der Herren im Gästehaus über Frauen, das geheime Zimmer voll Kleider, die der toten Frau Opitz gehörten, Männer, die ihn an ihre Brust drücken, geraunte Andeutungen und rührende Hirsche und jetzt auch noch Tuntschis, die aus Naturmaterialien modulierten Sexpuppen der Köhler im Wald. Seine mühsam aufgebaute Fassade kommt ins Bröckeln und Begegnungen mit polnischen Landsleuten, die ihn an die schwierige Zeit, bevor er nach Görbersdorf kam, erinnern könnten, gilt es zu vermeiden. Es liest Timo Weißschnur.
Einmal betrat Wojnicz auf dem Rückweg zum Gästehaus Laugers Konditorei und Café und kaufte sich eine Schachtel Pistazienmakronen, deren Farbe, ein Ton zwischen Seladon und Olivgrün, ihm elegant erschien und, wie er meinte, von einem kaum exakt zu bestimmenden Geschmack zeugte, auf den er neugierig war. Später notierte er in seinem Notizbuch: »Der Teig an sich sehr luftig, mit knuspriger Kruste. Nicht so süß wie unsere Makronen von Zalewski. Die Füllung hingegen ohne Geschmack und die Farbe wohl künstlich, mit Spinat erzeugt.« Kurz bevor er das Gästehaus erreichte, hörte er aus der Ferne, wie jemand auf Polnisch rief: »Ein vorzüglicher Witz! Sie haben vielleicht eine Fantasie, mein Herr?« Und er beschleunigte instinktiv seinen Schritt, um sich so schnell wie möglich ins Haus zurückzuziehen. Wie geschah es nun, dass er sich noch am selben Nachmittag am Rande des Waldes wiederfand? Ein leichter Regen nieselte, der etwaige Spaziergänger vielleicht verschreckte, was auch gut war. So sah niemand, dass er das Gästehaus wieder verließ und in einen Seitenweg einbog, statt artig unter einem Schirm die altbekannte Promenade auf- und ab zu flanieren. Beharrlich, hin und wieder nach Luft schnappend, kämpfte er sich den Berghang hinauf. Gut, dass er seine alten Schuhe angezogen hatte. Manchmal blieb er stehen und blickte sich aufmerksam um. Er wollte keine Einzelheit des Waldesdickichts übersehen. Er suchte nach irgendwelchen Zeichen, über Kreuz liegenden Ästen, in einer besonderen Ordnung aufgereihten Zapfen, Wurzeln von merkwürdiger Gestalt, etwas, das ihm bedeuten würde, dass er in der Nähe war. Die feuchte Luft, schwer von Gerüchen, war sättigend wie ein Mahl. Alles drehte sich in Wojnitschens Kopf. Bisweilen musste er stehen bleiben und sich an einen Baum lehnen. Er fühlte sich wie im Fieber, musste wohl Temperatur bekommen haben und nahm sich vor, gleich den Rückweg wieder einzuschlagen. Dr. Semperweis wäre gewiss entsetzt gewesen über einen solchen eigenmächtigen Ausflug. Und auch er selbst wusste, dass er jedem gesunden Menschenverstand zuwiderhandelte, jenem heiligen Gral des Herrn Lukas, der sich gewiss nicht bergaufwärts durch das Dickicht geschlagen hätte. Oder vielleicht doch? Vielleicht ging gerade er dorthin, wenn kein anderer es sah, und tauchte möglicherweise auch August dort auf, atemlos und verschwitzt, und wischte sich mit dem Zipfel seines Foulards die von Schweiß benetzte Stirn. Und Opitz? Führten ihn seine Schritte nicht dorthin, wenn er vorgab, seine klein behüteten Pilze zu suchen? Waren sie nicht im Grunde nur Vorwand, um zu jener Stelle zu gelangen? Denn Raimund, davon war Wojnicz überzeugt, hielt sich häufig dort auf. Nun begann der Buchenwald, das Dickicht endete und Mieczysław verlangsamte seine Schritte. Er fand einen mächtigen Steinpilz, zögerte, ob er ihn mitnehmen sollte, hatte er doch weder Rucksack noch sonst eine Tasche dabei, aber es ging nicht an, eine solch üppige Gabe auszuschlagen, also trug er den Pilz in der Hand. Es gibt nichts Schöneres, nichts Überwältigenderes als einen Buchenwald. Zu dieser Jahreszeit waren die Blätter bereits dunkelrot und fächerten sich über Wojnitschens Kopf in purpurnem Gewölbe, das den grauen Herbsthimmel von ihm abschirmte. Die sauberen, silbrigen Baumstämme stützten das gewaltige Gemach, formten Seitenschiffe und Kapellen. Gefärbtes Licht fiel durch die bunten Glasfenster der Baumkronen. Jedes Blatt war ein Stückchen Glas, das nach seinen eigenen Regeln mit dem Licht spielte. Wojnicz schritt durch das Hauptschiff auf einen fernen Altar zu, der noch nicht sichtbar war, obwohl doch alles ringsumher von seiner Nähe kündete. Es war dies eine Kirche voller Labyrinthe, Krypten unter Steinen, Tabernakeln in Baumhöhlen, wundersamen Altären, die für eine flüchtige Weile auf bemoosten Stämmen umgestürzter Buchen entstanden. Diese Kirche war ganz und gar nicht augenscheinlich, wie von Menschenhand erbaute Kirchen augenscheinlich sind, obgleich sich doch auch hier ein immerwährender Wandel vollzog, von Wasser in Leben, von Licht in Materie. Alles hier raschelte, dehnte sich, schwoll, benetzte und vermehrte sich, knospte und tirillierte. Das grünliche Moos und die grauen Flechten ließen den Eindruck entstehen, der Wald sei mit Tuchen ausgekleidet, mit Samt, Schaffell, Wollfilz, weichem Flanell. Warum war er nur früher nie hergekommen? Er gelangte an eine Schneise. Wie eine Strafkolonne standen unzählige angepflanzte Fichten. Von Bayern waren sie hierher implantiert worden, im Glauben, sie würden sich auch in Schlesien hübsch darbieten, doch sie blieben fremdes Element. Die Fichten erinnerten Wojnicz an das preußische Heer. Und die Buchen? Die Buchen erinnerten ihn an eine bunte, exotische Armee, die aber nicht in den Kampf gezogen, sondern stolz in ihrer Uniform aufmarschiert war, mit Federbüschen, goldenen Glanzlichtern auf dem Metall ihrer Helme und seither reglos verharrte, um sich ganze Jahre hindurch selbstverliebt zu bewundern. Eine Armee für die Oper, nicht für einen Krieg. Fast wäre er auf sie getreten. Vor ihm öffnete sich eine Lichtung mit Birken und einer kleinen Eiche, voller Steine und wucherndem Moos. Es war eine andere Puppe, sie war kleiner als diejenige, die er mit Opitz und Raimund gesehen hatte. Sie lag mitten im Moos, ja, eigentlich war sie Moos. Ihr Körper zeichnete sich deutlich ab, üppig, die Brüste waren zwei Steine und das Gesicht diesmal aus Birkenrinde, auf die jemandes Hand mit Kohle zwei Augen gemalt hatte. Die Feuchtigkeit hatte die Augen verlaufen lassen, sie waren nur mehr zwei Flecken. Der ganze Leib gipfelte gewissermaßen in einer Stelle unterhalb der Hüften, wo die Beine sich spreizten und dazwischen ein Loch gähnte, wie ein Mauseloch oder der Eingang zu einer Maulwurfshöhle. Ein häufig benutzter, ausgetretener und glatt geschliffener Pfad. Vorsichtig wich Wojnicz zurück, den Blick auf die Füße geheftet, voller Angst, er könnte auf etwas Lebendiges treten. Mit einer Mischung aus Faszination und Grauen starrte er auf die Puppe, die sorgsam aus den vorhandenen Materialien des Waldes geformt worden war, aus Steinen, Moos, Zweigen, Rinde, Pilzen, Blättern, lehmiger Erde. Er hörte nur seinen eigenen raschen Atem. Es schien ihm, als sei der Wald verstummt und beobachtete gebannt diese Begegnung eines Menschen mit etwas Nichtmenschlichem, das das Menschliche kühn imitiert. Ja, alles hier starrte ihn an. Er spürte ihn geradezu. Es war eine Art Ultrablick, der unter den Filz seiner Jacke kroch, unter den handgestrickten Pullover, das leinene Hemd, das baumwollene Unterhemd, sehr unangenehm, vergleichbar fast damit, wenn Dr. Semperweis seinen ganzen Körper in Augenschein nahm. Er trat einen Schritt zurück, bereit, stehenden Fußes ins Dorf zurückzukehren. Doch noch hatte er sich schließlich dieses scheinbar der Natur entsprungene Geschöpf gar nicht genau angesehen. Natürlich. Auch dies war ein Werk der Köhler mit den schmutzig dunklen Gesichtern. Wider Willen musste Wojnicz sich vorstellen, wie sie der Puppe beiwohnten. Vor seinem inneren Auge sah er die Heftigkeit männlichen Begehrens, die drängende Ungeduld, die Wucht. Nur einmal hatte er Ähnliches zu Gesicht bekommen, auf dem Land, in der Scheune. Die rhythmisch sich bewegenden Gesäßbacken eines Burschen aus dem Dorf, der mit seinem Körper die Milchmarkt bedeckte. Der ganze Vorgang schien verschwommen von Gewalt und Blut zu künden. Er spürte, wie eine heiße Welle des Schreckens von seinem Bauch aufstieg und ihn bis über die Ohren durchflutete. Nun wollte es ihm scheinen, als stöhnte die Waldesgestalt, als bewegten sich ihre Hüften, würden von einer unterirdischen Kraft nach oben gedrückt. Er riss die Augen weiter auf, die Sinnestäuschung zerstob. Das unangenehme Gefühl, jemand beobachtete ihn, erreichte seinen Höhepunkt. Der Schweiß brach ihm aus. Plötzlich erfasste ihn ein Schrecken, weil es so rasch zu dunkeln begann. Langsam, jedes Geräusch vermeidend, schlich er rückwärts von der Lichtung. Dann eilte er mit weit ausgreifenden Schritten seiner langen Beine, ja, lief beinahe ins Dorf zurück und schwor sich, diesen Ort niemals wieder aufzusuchen. 10. Eine Kulmination der Geometrie. Alle Vorhänge in Thilos Zimmer waren aufgezogen. So viel Licht wie möglich sollte in den Raum gelangen, und erst jetzt sah man die roten Fieberflecken in seinem Gesicht. Die blonden Haare, schweißnass, drehten sich in kleinen Locken. Er sah aus wie ein Junge, dem heiß geworden war vom Toben. Auf der saumselig gefertigten Staffelei, vermutlich von Raimunds Hand, vielleicht stammte sie aber auch von einem örtlichen Handwerker, stand ein Gemälde, mit Musselin verhüllt, die Ränder des Gewebes waren ausgefranst. Auf dem Tisch lagen Öldrucke, dazwischen jeweils Seidenpapier. An der Wand lehnte eine große, flache Mappe. Hier bewahrte Thilo seine Schätze auf.
»Warst du bei Dr. Semperweis?« fragte Thilo mit einem Hoffnungsschimmer in den Augen.
»Ja?«
»Hat er etwas über mich gesagt?«
»Er hat gesagt, du hättest jetzt eine schwierige Phase, aber das sei normal.«
»Normal?«
»Dass es wie eine Amplitude sei. Mal besser, mal schlechter.« Diese Erklärung schien Thilo zu beruhigen.
»Hat er dir nicht vorgeschlagen, ins Kurhaus zu kommen? Angeblich sind dort Plätze frei geworden,«
fragte er misstrauisch. Wojnitsch angelte mit seinen langen Fingern Pistaziengebäck aus einer Schachtel und legte es auf einen Teller. »Ich denke, wir haben es hier besser. Und der tägliche Spaziergang zum Kurhaus tut uns gut. Außerdem, du weißt ja, ich muss sparen.«
»Setz dich,«
sagte Thilo und schob Wojnitsch einen Stuhl hin.
»Seit letzter Woche empfängt er mich nicht mehr. Da muss es schlecht um mich stehen.«
»Was sagst du denn da?« erwiderte Wojnitsch tadelnd, doch es klang ihm wenig überzeugend.
»Hast du schon einmal gesehen, wie Moore brennen? Genau so fühle ich mich, als würde diese ganze Feuchtigkeit in mir brennen und ich ersticke an dem Qualm.«
Sie schauten sich Reproduktionen und Stiche an. Thilo erzählte von seinem Freund George, nach dem er sich sehnte.
»Ich habe große Sehnsucht nach ihm.«
So drückte er sich aus. Da Thilo so gut wie keinen Kontakt zu seiner Familie hatte, musste er alleine zurechtkommen oder die Hilfe anderer in Anspruch nehmen. George hatte auch dafür gesorgt, dass Thilo hier seine Bildbände und Reproduktionen haben konnte, die er für die Dissertation brauchte, über die Bedeutung der Landschaft in der Kunst. Unter besonderer Berücksichtigung des flämischen Malers Henri Mette Blaise. Eine schwierige und anspruchsvolle Arbeit, die Bilder von de Blaise waren über viele kleine Sammlungen verstreut, bei etlichen musste zudem offen bleiben, ob sie tatsächlich von ihm stammten.
»Selten erkennen wir, wie eine Landschaft tatsächlich ist. Wir richten unser Auge auf den Horizont, orientieren uns an der Aussicht, sehen die Linie der Berge und Hügel, Wälder und Bäume, die Dächer der Häuser, die Linien der Wege. Und weil wir wissen, wie dies alles benannt wird, sehen wir alles auch in diesen Kategorien, einzeln für sich. Da sagen wir, der Weg schlängelt sich durchs Tal oder der Hang ist bewaldet, die Bergkuppen sind kahl. So sehen wir es.«
Mit funkelndem Blick sah er Wojnitsch an.
»Aber es gibt noch eine andere Art zu sehen, einen umfassenden, einen totalen, absoluten Blick. Ich nenne es das transparente Schauen.«
Und er wiederholte das Wort, als wollte er sichergehen, dass Wojnitsch es auch im Gedächtnis behielt.
»Dieser Blick überwindet das Detail und führt, wie Herr August sagen würde, zu den Fundamenten einer bestimmten Ansicht, ihrer grundlegenden Idee, ohne die Einzelheiten, die unseren Blick und Verstand immerzu ablenken. Und wenn man so schauen würde...«
Er kniff die Augen zu einem Blinzeln zusammen. Ja, Wojnitsch hatte den Eindruck, er schielte gar.
»Und dazu auch hier. Hier!« Er klopfte sich an den Kopf. Die Perspektive wechseln würde, dann würde man etwas gänzlich anderes sehen.
Auf seinen Wangen zeigte sich wieder die Röte, die ihn so kindlich wirken ließ. Die Begeisterung teilte sich Wojnitsch durchaus mit, doch verstehen konnte er es noch nicht.
»Kennst du das? Hast du es auch schon mal versucht?«
Er zog eine geometrische Zeichnung aus der Schublade, präzise angefertigt, auf der ein Gefüge von ineinander verschränkten Vierecken zu sehen war.
»Schau«,
sagte er und drückte Wojnitsch die Zeichnung in die Hand.
»Du musst die richtige Entfernung finden und so lange hinsehen, bis du eine dreidimensionale Bewegung erkennen kannst.«
Wojnitsch wusste nicht recht, was er tun sollte. Also tat er, was Thilo tat, kniff die Augen zusammen, schielte ein wenig. Nun sah er alles seltsam doppelt und verschwommen, doch dann begannen die Würfel, sich zu seinem Erstaunen zu bewegen. Schwierig war es, diesen Blick beizubehalten. Es war, als gäbe es verschiedene Bahnen dafür, und nur auf dieser einen schmalen Spur boten die Würfel sich auf diese Weise dar. Es bereitete einige Mühe, eine besondere Form der Aufmerksamkeit war dafür nötig. Er musste sich konzentrieren, den Blick nicht weiter entgleiten zu lassen. Die kleinste Kopfbewegung genügte, und der Zauber war verflogen. Dann sah er wieder nur die Zeichnung, die Ansammlung der flachen Quadrate und Rhomben. Aus reiner Neugierde versuchte er, den Blick noch einmal auf diese Spur zu bringen. Sie entzog sich ihm. Dann endlich glückte es, und wieder sah er die Bewegung der Würfel. Der Wechsel der Wahrnehmung war sehr angenehm, nicht für die Augen, für den Geist. Es war wie die Entdeckung eines bis dahin unbekannten Getränks, einer neuen Speise. Eine Fähigkeit, die nie genutzt eingeschlafen war, die er aber von Geburt an besessen hatte. Noch etwa eine Viertelstunde lang hatte er sein Vergnügen damit.
»Hast du noch andere Zeichnungen?«
Thilo nickte.
»Aber das ist kein Spielchen mehr. Das ist eine todernste Sache.«
Thilo schob die Staffelei ins Licht des Fensters.
»Warum sollte ich es dir nicht zeigen? Also, schau.«
Er stellte ein nicht allzu großes Ölgemälde auf die Staffelei, eine Gebirgslandschaft. Welche Gegend es sein sollte, schwer zu sagen. Die Berge schienen der Fantasie entsprungen, sie wirkten überzeichnet, als wären sie aus geballter Luft geformt. Und höher türmten sich die Formen, in der Mitte die grünen Bausche eines Olivenhains, doch der Blick wurde sogleich von den Figuren angezogen, die sich ebenso farbig wie dramatisch gruppierten.
»Das ist doch Abraham, und das ist Isaak«, sagte Wojnitsch selbstsicher.
»Jeder Tölpel kann das sehen.«
»Der Mensch ist hier unwichtig. Du musst blinzeln.«
Mieczysław lächelte unsicher. Er schaute noch einmal, in Erwartung einer Bewegung, wie er sie auf der Zeichnung gesehen hatte. Doch nichts dergleichen konnte er bemerken.
»Schau hin und rede nicht«,
herrschte Thilo ihn an. Das Bild zeigte die Opferszene mit Abraham, wie ein durchschnittlich bibelkundiger Mensch diese Erzählung aus mythischer Vergangenheit kannte. Dass Gott einen seiner treuen Knechte auf die Probe gestellt hatte, seinen geliebten Sohn solle er ihm opfern. Also begab sich Abraham mit Isaak an einen Ort in der Einöde, wo das Opfer vollzogen werden sollte. Und Gott empfand solche Befriedigung über den Gehorsam des Menschen, dass er im letzten Augenblick eingriff und mit Hilfe eines seiner Engel die Hand mit dem Messer zurückhielt. Das Bild zeigte den dramatischsten Moment. Das Messer in der Hand des Vaters will eben in den Nacken des Sohnes niederfahren, und dieser, nichts ahnend von der Gefahr, lässt demütig geschehen, was geschehen soll. Über ihnen der Engel, der sich mit all seiner Engelsmacht bemüht, es zu verhindern. Was alles andere als leicht ist, denn schwungvoll hat der Vater ausgeholt, gleich wird sich das Messer in den zarten Nacken des Kindes bohren. Vielsagend wäre wohl das Gesicht des Engels gewesen, doch blieb es verdeckt von goldenem Engelshaar, verborgen zudem in einem Schatten, den man auf dem Gesicht eines himmlischen Wesens nicht erwartet hätte, ja, fast hätte man glauben wollen, einem Bart. wüsste man nicht, dass Engel kein Geschlecht haben, geschweige denn einen Bart. Hinter den Figuren gähnte ein Schlund im Grün der Bäume. Dieser dunkle Fleck zog Wojnitschens Blick an. Dort war doch etwas, blinkte, schillerte. Schaute nicht von dort ein Augenpaar? Er näherte sich dem Gemälde, strengte seine erschöpften Augen an, dass sie zu Tränen begannen und die Landschaft auf dem Bild verschwamm, löste sich in Flecken auf, aus Ocker und Grün, aus Braun und wässrigem Grau. Das Gemälde wurde zu dem, was es in Wirklichkeit war, Flecken und Streifen, Pinselstriche, Pinseltupfer, die sich zu unbestimmten Formen häuften. Und war die Aufmerksamkeit des Betrachters genügend eingelullt, trat eine gänzlich neue Ansicht hervor. Die alten Konturen ließen etwas völlig anderes entstehen, etwas, das scheinbar zuvor dort nicht enthalten gewesen war, aber dennoch präsent gewesen sein musste, wenn es jetzt zum Vorschein kam. Wojnitsch stieß erschrocken einen Schrei aus, wandte sich Thilo zu. Der sah ihn mit Genugtuung an.
»Was hast du gesehen?«
»Etwas wie, ich weiß es selbst nicht, ein Gesicht? Einen Körper? Etwas Lebendiges?«
»Jeder sieht etwas anderes. Es ist eine Projektion. Eben das ist Erimetebles.«
»Was war das?«
fragte Wojnitsch entsetzt.
»Nicht wahr. Das ist noch immer dort. Eine Illusion. Keine Angst.«
»Aber das Bild... Welches ist denn das Echte?«
»Beide sind echt. Dieses und das andere, das sich in ihm verbirgt und das du sehen kannst, wenn du deinen Blick veränderst.«
»Woher hast du das? Ist das eine Kopie?«
fragte Wojnitsch und näherte sein Gesicht der Leinwand, im Bemühen, jede Einzelheit des Gemäldes zu erfassen. Am liebsten hätte er eine Lupe genommen, um die tieferen Hintergründe zu studieren. Wunderliches war dort zu sehen, eine Gestalt, die sich in goldenem Lichtschein in die Luft zu erheben schien, eine Gestalt im Grün des Waldes, zwei glühende Augen im dunklen Abgrund des Dickichts. Striche und trügerische Flecken, ein einziges Labyrinth von Pinselspuren.
Wojnitsch erschauerte, sah Thilo fragend an. Dieser sagte nichts, er rutschte auf den Kissen tiefer, legte sich auf den Rücken.
»Das ist keine Kopie«, sagte er schließlich. »Ich habe das Bild gestohlen.«
Aus unwillig hervorgebrachten Halbsätzen konnte Wojnitsch erfahren, dass das Gemälde sich im Besitz von Thilos Familie befunden habe und dass es das Einzige gewesen sei, was er aus seinem Elternhaus mitgenommen habe, als er es verließ, um nie wieder dorthin zurückzukehren.
»Ich betrachte es als Mitgift, die mir zusteht.«
Wojnitsch hatte den Eindruck, dass sein Freund die Lippen zusammenpresste, seine Augen schienen glasig zu werden.
»Täglich schaue ich, ob die Hand mit dem Messer nicht zugestoßen hat. Man könnte sich auch vorstellen, man würde das Ganze eine Sekunde später betrachten, wenn die Klinge sich in den Nacken des Jungen gebohrt hat und das Blut herausspritzt, über die raue Oberfläche des Opfersteins rinnt, wo das menschliche Blut sich mit dem Blut der Tiere mischt. Es wäre eine Erleichterung, oder? Was meinst du?« »Im Übrigen stimmt es ja«, fuhr Thilo fort, »Abraham hat seinen erstgeborenen Sohn getötet, denn das hatte Gott von ihm verlangt. In der Bibel ist es klar zu sehen. Abraham kommt alleine nach Hause zurück aus dem Land Moria. Nur der Diener ist bei ihm. Von Isaak ist nicht die Rede. Er hat Isaak getötet. Und derjenige, der dann später in der Bibel auftaucht, ist ein anderer. Gott residiert auf dem Berg der Mörder. Ständig nimmt er Geiseln und ständig verlangt er Menschenopfer. Ein solches Opfer scheint uns schrecklich, barbarisch, aber das sind nur unsere modernen Vorstellungen. Früher brauchten die Menschen Opfer, um sich Gott gegenüber nicht ohnmächtig zu fühlen. Und sie brauchen die Opfer noch immer. Ständig suchen sie nach Gelegenheiten und Begründungen, damit sie ihr Opfer darbringen können. Ein Opfer ist Ausdruck der eigenen Stärke, der Macht über die Welt.